Herzlichen Dank, diese wunderbare Einleitung. Ich weiß jetzt gar nicht, mögt ihr noch oder sollen wir noch ein Lied kurz singen? Oder seid ihr noch aufnahmefähig? Oh ja, er gähnt und sagt, ja, okay. Also was jetzt, Lied singen oder aufnahmefähig? Gut, okay, wenn ich dann sehe, dass ihr einschläft, singen wir noch ein Lied zwischendurch. Ja, ich freue mich auch, dass wir euch feiern dürfen, Rael und Tamara. Ist ein Unti-Abschluss und der Unti hat 2 Jahre gedauert. Und wir haben versucht, euch mitzugeben, dass Jesus das Beste ist, was einem passieren kann. Dass es sich wirklich lohnt, da ganze Sachen zu machen. Und dieser Abschluss soll eigentlich kein Abschluss sein, sondern ein Übertritt. Bis jetzt wart ihr ja Kinder, im eigentlichen Sinne, ihr wart im Kinderstatus und wurde betreut. Es hat angefangen in der Hüti, dann Höckli. Ich glaube, ihr habt die ganze Reihe durchgemacht, vom Kleinkind. So, die Eltern wissen das vielleicht besser. Und dann zu Kids Point, Jungschar und bis im Unti. Und jetzt, heute Morgen, seid ihr das letzte Mal im Betreuungsstatus. Ab morgen seid ihr im Erwachsenenstatus. Und dann gilt es ernst. Nein, wir hoffen natürlich, dass ihr auch dann euch weiter in die Gemeinde hineingibt, weil sie sind jetzt schon am Mitarbeiten. Zum Beispiel Tamara, wir haben es gesehen, Jungschi und Rahel in der Hüti. Und wir würden uns mega freuen, wenn ihr da weiter Vollgas geben würdet. Und auch das Thema finde ich super. Es ist wirklich aktuell. Und wir haben auch mit Ihnen ausführlich diskutiert darüber und haben auch gemerkt, man kann das eine oder andere auch ein bisschen anders sehen. Es ist nicht so ein einfaches Thema. Aber wir wollen jetzt auch mal diese Situation beleuchten anhand der Bibel. Und als Gemeinde ist die Bibel unser Fundament. Und was sagt die Bibel zum Thema Flüchtlinge? Kommt es überhaupt vor? Oder wenn ja, nur als Randerscheinung? Ich möchte euch schon mal mitnehmen. Wenn wir von Flüchtlingen reden, dann denken wir meistens an Menschen, die sind hilfsbedürftig, die sind irgendwie arm und ja, haben viele Hilfe nötig. Aber in der Bibel finden wir viele prominente Namen, die Flüchtlinge waren. Das ist enorm interessant und ich möchte euch mal ein bisschen zeigen, sogar Glaubensväter, zum Beispiel der Abraham. Der Abraham, der flüchtete wegen einer Hungersnot. Als die Not vorbei war, ging er zurück. Ich zähle einfach jetzt mal ein paar auf. Dann sein Sohn Isaac, der war auch Flüchtling, flüchtete nach Philistea, das Land der Philister, wegen einer Hungersnot. Es heißt, als die Not vorbei war, kehrte er zurück. Dann sein Sohn Jakob war auch Flüchtling. Der hatte einen Bruderstreit, flüchtete dann nach Moab, weil sein Bruder ihn mit dem Tod bedrohte. 20 Jahre später kam er zurück. Dann haben wir Israel. Als Israel noch ein ganz kleines Volk war, nicht mal 100 Leute, sind sie geflüchtet nach Ägypten wegen einer Hungersnot. Dort wurden sie dann versklavt über die Jahre und nach etwa 400 Jahren sind sie dann endlich ausgezogen. Oder das war die bekannte Geschichte mit Mose und Let my people go. Kennen wir wahrscheinlich alle. Aber auch Mose selber war ein Flüchtling. 40 Jahre war der im Land Midian. Er musste flüchten. Dann, das Buch Ruth zeigt uns eine Geschichte von der Familie Elimelech. Kennst du, Diego, gell? Habt ihr den Kidspoint gehabt?
Ja, auch.
Oh. In Schule? Wow, ja, super Lehrerin. Mega. Und diese Familie ist auch geflüchtet wegen Hungersnot. Es war aber keine gute Entscheidung, die Bibel zeigt uns das, weil dann die Mutter die einzige von den 4 war, die zurückgekehrt ist. Der Vater und die beiden Söhne sind dann gestorben. Dann, auch interessant, ein ganz starker Mann wie David war auch Flüchtling. Das war ein was für ein Mann war das? Flüchtling. Er musste flüchten vor König Saul. Und jetzt, wusstet ihr, dass Jesus Christus auch Flüchtling war? Mit 2 Jahren musste er flüchten. Maria und Josef haben in einer Nacht- und Nebelaktion die Flucht ergriffen, weil König Herodes Jesus umbringen wollte. Und sie flüchteten nach Ägypten. Als dann der König Herodes gestorben ist, kamen sie zurück ins Land. Habt ihr das gewusst, dass so viele prominente Persönlichkeiten Flüchtlinge waren? Und etwas fällt auf, dass die meisten dann ihm wieder zurückgegangen sind, wenn die Not weg war. Zur Zeit des Alten Testaments gab es immer wieder Hungersnöte, Dürreperioden, Kriege und daraus entstanden dann solche Flüchtlingssituationen. Also das Alte Testament hat viel Erfahrung, wie man mit Flüchtlingen umgehen soll. Und so hat also Gott seinem Volk Israel genaue Anweisungen gegeben, wie man das tun soll, wie das gelingt, mit Flüchtlingen umzugehen. Und ich bin überzeugt, wenn die Politiker schlau wären und sie würden das studieren, was im Alten Testament gesagt wird, wir würden ganz viel lernen, um dieser Problematik Herr zu werden. Und ich möchte euch jetzt mal mitnehmen in das, was die Bibel über das Thema sagt, konkret auch. Die Bibel sagt, einerseits haben Ausländer in Israel abgesteckte Rechte gehabt, also ziemlich viel Rechte, aber auch Pflichten. Und ich möchte jetzt zuerst mal mitnehmen in die Rechte. Die Rechte betreffen, ich habe das mal so aufgeteilt in diese fünf Bereiche, vier Bereiche: Versorgung, Arbeit, Stellung und Glauben. Gott hat seinem Volk gesagt, dass es den Fremden bei der Ernte eine Nachlese ermöglichen sollte. Also wenn die geerntet haben, haben sie da Getreide abgemäht und der Auftrag war, sie dürfen nicht radibuz alles aberten. Sie müssen gewisse Reste übrig lassen, damit die Fremden dann sich bedienen können, dass sie was zu essen haben. Und es wird explizit gesagt im Blick auf Getreidefelder, Weinberge und Olivenbäume. Stellt euch vor, es wären neue Wälder. Ihr müsst jetzt was stehen lassen. Aber er hat es doch, ja, ist egal, stehen lassen. Gott hat es gesagt. Und Gott geht sogar so weit, dass er sagt im 5. Mose 24, wenn ihr beim Ernten eine Garbe auf dem Feld vergesst, geht nicht zurück, um sie zu holen. Ja, so etwas, nicht. Lasst sie für die Ausländer, Waisen und Witwen stehen. Dann wird der Herr, euer Gott, euch bei allem, was ihr tut, segnen. Oder nicht nur die Ausländer waren da im Blick, sondern auch Waisen und Witwen. Und was lernen wir? Gott will, dass alle genug zu essen haben. Er will, dass alle versorgt sind. Und was lernen wir noch? Dass wir fürs Essen arbeiten sollen. Ist auch noch spannend. Oder was, jetzt müsst ihr noch arbeiten? Ist das nicht ungerecht? Ja, wieso denn das? Wir arbeiten ja auch fürs Essen. Das ist doch etwas ganz Normales. Und wir merken ja auch, Arbeit gibt uns einen Lebensrhythmus, das tut uns gut. Wenn man mal zwischendurch müde ist vom Arbeiten, das tut uns gut, sage ich mal. Dann der zweite Bereich, die Arbeit. Der Fremde soll arbeiten, aber Gott macht jetzt zwei Dinge klar. Das erste, ihr sollt keinen Ausländer unterdrücken. Und warum? Ihr wisst, wie es ihm zumute sein muss, denn ihr seid ja selbst Ausländer gewesen in Ägypten. Also nicht unterdrücken, nicht ausbeuten, so billige Arbeitskräfte, das ist nicht die Meinung. Und das Zweite, und der Ausländer soll auch nur 6 Tage arbeiten. Am 7. Tag ist Sabbat, da soll auch er zur Ruhe kommen. Also diese beiden Dinge sind so wichtige Dinge im Blick auf die Arbeit. Flüchtlinge, die mussten auch arbeiten, ist klar, aber man durfte sie nicht unterdrücken und sie sollten auch genug Erholung haben. Dann die Stellung. Die Stellung in Israel, der Ausländer, der Flüchtling, hatte die gleiche Stellung vor dem Gesetz wie der Einheimische. Also die Flüchtlinge durften nicht irgendwie benachteiligt werden, nur weil jetzt sein Gegner ein Israelit war. Das war nicht richtig. Das Gesetz wurde genau gleich angewandt. Es heißt sogar im 5. Mose 27, Vers 19, verflucht sei, das ist ziemlich ein heftiges Wort, verflucht sei, wer das Recht des Fremdlings, der Waise und der Witwe beugt. Also das war ganz klar. Es gilt jeder gleich viel. Und dann kommt so etwas wie sein Höhepunkt. Das habe ich wirklich gar nicht gewusst vorher. Für Gott waren die Fremden also nicht nur geduldet, sondern 5. Mose 10, Vers 18 sagt Gott, also über Gott, er liebt die Ausländer. Es wird wirklich so gesagt, nicht er liebt nur die Menschen allgemein, nein, er liebt die Ausländer. Habt ihr das gewusst? Gott liebt nicht nur die Schweizer, ja, die bestimmt auch. Aber er liebt auch alle Nationen, auch die von weit her kommen. Und das meint Gott wirklich. Darum befiehlt er sogar seinem Volk, den Ausländer, der bei euch wohnt, solltet wie einen von euch behandeln. Und ihr sollt ihn lieben wie euch selbst. Ihr sollt den Ausländer lieben wie euch selbst. wir haben uns ja schon relativ gern, oder? Wir geben uns halt jeden Tag zu essen, manchmal auch ziemlich genug und so, Kleider, alles. Hey, liebt den Ausländer wie euch selbst. Die Fremden sollten also damals angenommen und gewertschätzt werden, ja geliebt. Man sollte sie behandeln wie Landsleute, ihnen auf gleicher Augenhöhe und ohne Vorurteile begegnen. Sie auch mal einladen, ihnen mal Hilfe anbieten. Was macht das wohl mit dem Herz eines Fremden, wenn er merkt, hey, dieser Schweizer, diese Schweizerin, die ist freundlich zu mir, die liebt mich sogar. Und ist ja schon schön, oder, dass wir ja die Monika Erhardt haben, die unter Ausländern arbeitet, unter Flüchtlingen, wo ist sie jetzt gerade? Hilf schnell. Ja, die Tina, genau. Jeden Mittwochnachmittag arbeitet sie und also gibt sie Handarbeit für Flüchtlinge in Bachenbühl, für Frauen. Und sie haben mir gesagt, dass diese Frauen, die strahlen, die sagen Danke. Und das ist ja wirklich, wer macht denn sowas? Und sie hatten so Freude, dass Monika das macht. Das ist noch ziemlich viel Arbeit, jeden Mittwochnachmittag. Und sie macht das. Und das ist ja wie, dass diese Liebe, die man in sie investiert, kommt retour in einem strahlenden Gesicht und ihm Danke sagen. Das ist mega schön. Dann der vierte Punkt, Glauben. Was den Glauben anbelangt, war es so, dass die Israeliten, also die Ausländer in Israel, die durften Opfer bringen im Tempel, um Vergebung von ihrer Sünden zu bekommen. Und das denkt ihr jetzt vielleicht, ja und jetzt? Ja, aber hey, der Tempel, das war der Mittelpunkt der ganzen Welt für die Juden. Das machte sie zu einem total einzigartigen Volk. Und jetzt hätten sie sagen können, ja, aber Moment mal, das ist unser Tempel. Nein, sie durften Opfer bringen, obwohl der Tempel heilig ist. Und so wurden sie also integriert, die Ausländer, in diese einzigartige Beziehung zu Gott. Es wird auch explizit erwähnt, dass man Fremde, dass sie beim Pfingstfest in Jerusalem, beim Laubhüttenfest und beim Erntedankfest, dass sie eingeladen waren, sich mitzufreuen. Es heißt wirklich mitfreuen, weil das waren Freudenfeste, pur. Das war bei uns der 1. August im Quadrat, würde ich jetzt mal sagen. Und diese Ausländer durften dabei sein und sich mitfreuen. Man hat sie in die Freude mit hineingenommen. Die Bibel sagt, dass das eben das Mitfreuen. Ausländer, die sich in die israelitische Gemeinschaft einfügten, die wurden also ins Volk integriert. Wir haben ja so ein Beispiel von der Ruth. Diese Moabiterin, im Buch Ruth wird das beschrieben, wie sie ja dann sich integriert in dieses Volk und sogar zur Urgroßmutter wird. Von wem? Kinder, wenn ihr schon da seid. Von wem wurde sie Urgroßmutter? Die Ruth, wer weiß das? Kinder unter 12 dürfen mitmachen. Weiß das jemand? Jotam? Nein. Ich habe den Namen schon mal erwähnt heute Morgen. Okay, Kinder über 12. Der David, selbstverständlich. Die Ruth wurde Urgroßmutter von König David als Ausländerin. Stell dir mal vor, der König des Alten Testaments. Und Fremde konnten also den Glauben an den Gott der Bibel ausleben und wurden mit hineingenommen in diese Beziehung zu Gott. Und wisst ihr, das hat in ihrem Leben eine gute Auswirkung. Es führte zu Frieden und Zufriedenheit und Erfüllung. Und wisst ihr, diese Ausländer konnten dann ja auch den Gott der Bibel vergleichen mit ihrem eigenen Gott. Und zum Beispiel die Ruth noch einmal. Die Ruth war als Moabiterin, ihr Hauptgott war Chemosh. Und Chemosh, das war ein Götze, dem wurden Kinder geopfert. Das war in ihrem Land so. Das ist auch schrecklich. Und jetzt kommt die in ein Land, Israel, und lernt den Gott der Bibel kennen, seine Güte und auch seine Freundlichkeit. Und sie merkt, wow, hey, das ist ja ganz was anderes, als ich zu Hause habe. Diesen Gott will ich auch. Und so heißt es dann, dass sie zur Schwiegermutter Naomi sagt, dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Und das ist etwas Wunderbares. So kamen viele Ausländer zum Glauben und wurden erfüllt auch von dieser schönen Beziehung. Und das stärkte dann auch das Volk Israel auch wieder, weil die Anbetung Gottes wurde gestärkt. Nun, angesichts dessen, dass Israel so ein einzigartiges Volk war, erstaunt es mich schon auch, dass diese Ausländer, die Fremden, eine so große Rechte hatten. aber sie hatten auch Pflichten. Sie hatten auch Pflichten. Von ihnen wurde auch erwartet, wenn sie jetzt schon sich im Land Israel, wenn sie Zuflucht suchen in diesem Land, dann wurde erwartet, dass sie sich auch in dieses Land einfügen. Einerseits mal haben wir schon gesehen, dass sie auch mitarbeiten. Und weiter wurde erwartet, dass sie sich den Landesgesetzen unterordnet haben. Und diese bestanden damals aus den Geboten Gottes. Denn anfangs war Israel eine Theokratie. Theo heißt Gott, oder? Theokratie. Ein Gottesreich. Gott war quasi der Chef. Da gab es weder Bundesrat noch König am Anfang. Gott sagte, was gut ist. Und daraus ergaben sich auch diverse Vorschriften, die explizit auch für Fremde galten. Und ich möchte euch mal ein paar von diesen Vorschriften weitergeben. Das eine war mal, sie durften ja auch am Passafest teilnehmen. Das große Fest, wo sich die Juden erinnert haben, wie Gott sie aus der Sklaverei herausgeführt hat. Und sie waren ja kein Teil von dem Volk und durften trotzdem mit dabei sein. Aber sie mussten sich, Männer und Knaben, mussten sich beschneiden lassen. Schnippschnapp. Gehörte dazu. Das mussten sich unterordnen. Und dann während dieser Passewoche, das ging eine Woche, durfte in keinem Haushalt in ganz Israel Sauerteig vorhanden sein. Das war so eine religiöse Sache, wo man damit ausdrückte, dass das Bild für Absonderung für Gott. Darum ist es verboten, Sauerteig zu haben. Ist sogar heute, meine ich, noch so. Und das galt auch für die Ausländer. Ob es sie wollten oder nicht, es war ihnen verboten. Ich weiß nicht, ob da jemand dann nachschauen ging, wahrscheinlich eher nicht, aber es war verboten. Und dann durften sie auch am Sabbat nicht arbeiten, die Ausländer. Das war ja sehr gut möglich, dass es für sie das Normalste der Welt war, am Sabbat zu arbeiten. Schließlich gab es ja Geld, wenn man arbeitet. Aber sie durften in Israel nicht arbeiten. Es war verboten. Mussten sich anpassen. Dann auch das Yom Kippur-Fest. Einmal im Jahr wurde das gefeiert. Merkt ihr übrigens, sie haben die ganze Zeit Feste gefeiert in Israel. Ein Fest am Monat, habe ich schon mindestens 5 Feste erwähnt. Und das ging immer auch um die Beziehung zu Gott, um zu sehen, wie gut er ist, was das bringt, würde man heute sagen, mit Gott zu leben. Also dieses Yom Kippur-Fest, da ging der hohe Priester, der höchste Priester, einmal im Jahr ins Allerheiligste rein, zur Bundeslade, um die Vergebung zu erwirken von den Sünden des ganzen Volkes. Und das heißt, an diesem Tag mussten alle im Land fasten. Huiuiui. Nicht mehr essen den ganzen Tag. Und die Fremden durften auch nichts essen. Das wurde auch so explizit gesagt. Okay. Dann weiter durften sie kein Blut essen, auch wenn das in ihrem Heimatland normal war. In Israel durfte man das nicht. Und noch etwas Spannendes. Alle 7 Jahre wurde in Israel das Gesetz Gottes verlesen. Die 5 Bücher Mose. Da wurden dann alle eingeladen, nach Jerusalem zu kommen. Und dann verlas man das Gesetz. Das wäre wie wenn man heute eingeladen wäre vom Bundesrat auf den Bundesplatz. Und da würde die Bundesverfassung vorgelesen. Das wäre auch mal nicht schlecht. Also ich denke, das wäre gar nicht schlecht. Und die Fremden mussten dabei sein. Die mussten dabei sein. Das gehörte dazu. Damit ihr wisst, wie wir ticken hier in Israel. Und die eigenen brauchten sie auch. Also es wurde generell erwartet, dass sich alle, auch die Ausländer, an die Rechtsbestimmungen und Ordnungen des Landes hielten. Auch wenn diese nicht ihrer eigenen Kultur entsprochen hat. Die Fremden hatten viele Rechte im Land, die ihr Leben aufgewertet haben. Aber es wurde von ihnen auch erwartet, dass sie sich unter die Gesetze Israels stellten. Und irgendwo finde ich das auch noch legitim. Ich meine, sie mussten ja nicht ins Land Israel kommen. Sie wollten das und sie durften. Und wenn sie jetzt vom Land profitierten und auch von dem Schutz profitierten, dann ist es doch okay, wenn sie sich auch dem Land auch unterordneten und integrierten ein Stück weit. Und die Folge war dann, Israel, solange sich das Volk, Einheimische und Ausheimische, an diese Gebote hielt, hatten sie keine Probleme. Die Ausländer waren keine Fremdkörper, welche das Volk destabilisierten. Und so war auch Israel mit den Ausländern das Volk Gottes, das im Segen von Gott leben konnte. Und so zeigte Gott Israel klar, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen. und dass sie auch barmherzig sein können. Gott hat keine Berührungsängste mit Ausländern. Gar nicht. Im Gegenteil, er liebt sie sogar. Aber gleichzeitig sehen wir auch, dass Gott in Israel wichtig war, dass sie sich auch anpassten. Nun, wenn wir jetzt in die heutige Zeit schwenken, wie müssen wir diese Situation heute beurteilen? Gut, ich möchte jetzt keine politische Abhandlung halten, wäre auch nicht die richtige Person dafür und auch nicht der richtige Ort. Aber jetzt anhand von dem, was wir gesehen haben von diesen Geboten aus dem Alten Testament, merken wir, und auch von dem, was wir lesen in der Zeitung, also Europa hat ein Problem. Oder wir haben wirklich eine ganz Schwierigkeiten in Europa. Und einerseits ist es so, dass es in der Schweiz und in Europa keine Leitkultur mehr gibt. Früher war das noch eher so. So eine Leitkultur, eine Kultur, die ist die Vorgabe und die anderen stehen dazu hin und rühren sich auch ein Stück weit. Und jetzt gibt es Forscher und auch das Alte Testament, das ganz klar sagt, es braucht eine Leitkultur, damit es gelingen kann, das Zusammenleben von Menschen mit einer fremden Kultur. Es braucht eine Leitkultur. Sonst wird es scheitern, es wird schwierig, also geht gar nicht. Und übrigens, eine Leitkultur zu haben, meint nicht, dass Flüchtlinge sich irgendwie ihrer Kultur entlegen müssen, die über Bord kippen sollen, das ist nicht gemeint. Aber sie sollen sich anpassen, wo das für das Miteinander nötig ist, wo es zu einem Konflikt kommt zwischen der Kultur, die vorherrscht, oder ja, vorherrschte, und der Kultur, die dazukommt. Also für mich ist irgendwo auch dann dieser Aspekt wichtig, dass Menschen in die Schweiz kommen, dass sie sich auch dem Recht unterordnen, dass das da ist. Und auch den Geboten und Gepflogenheiten. Zum Beispiel diese Sache da mit dem verweigerten Händeschlag im Baselland, habt ihr vielleicht auch gelesen, das ist für mich jetzt ein No-Go. Ich finde das, wir sind in der Schweiz. Und wie fühlt sich eine Lehrerin, wenn ein Junge mit einem anderen Glauben sagt, ja, ich gebe dir die Hand sicher nicht, du bist weniger wert. Ob er das sagt oder einfach nur damit ausdrückt, also das ist für mich, das geht nicht. Wenn eine Leitkultur da ist, dann zeigt diese Kultur, das geht nicht. Und ich bin noch froh, dass in den Medien doch eigentlich relativ Einigkeit herrschte, dass das nicht geht. Aber es gibt natürlich noch viel mehr Bereiche, wo das dann eben schon aufgeweicht ist. Aber ich denke, wir merken auch, dass es in Europa und der Schweiz nicht mehr so tiefgründig verbindende Werte gibt, an denen sich die Gesellschaft orientiert. Die Werte, die sagen, das ist unsere Leitkultur und das ist oben und die anderen müssen sich dazu gesellen. Ich denke, Europa, also ich sage es jetzt mal ein bisschen plakativ, aber ich habe manchmal den Eindruck, Europa weiß selber nicht mehr, wer es eigentlich ist. Wir lösen uns irgendwie selber auf und die christlichen Wurzeln, die da waren und Europa stark gemacht haben, die hat man ja schon längstens irgendwie sich davon verabschiedet. Sieht man auch immer wieder daran, dass in der Gesellschaft so läuft. Zum Beispiel habe ich mich schon ein bisschen erstaunt, dass bei der Einweihungsfeier vom Gotthard Basistunnel, da war ein Imam gegenwärtig, aber kein reformierter Pfarrer. Ich dachte, ja, hallo. Es war ein Katholik noch gegenwärtig und noch ein jüdischer Geistlicher und dann noch ein Imam. Ich dachte, ja, okay, was hat ein Imam mit unserem Gotthard zu tun? Okay, ich lasse es mal stehen. Aber die Werte, die heute wichtig sind, die lauten Toleranz und Pluralismus. Übrigens muss man sagen, ich glaube, das ist die politischste Predigt, die ich je gehalten habe bis jetzt. Aber, ja, okay, ich gebe mein Bestes. Toleranz heißt ja, man muss alle Überzeugungen stehen lassen. Muss tolerant sein, muss das stehen lassen. Und Pluralismus heißt, alle Lebensstile gehören gleichwertig nebeneinander. Und nun, damit ein Zusammenleben gelingen kann und stabil wird, das haben wir vorher gesehen, wäre es eben nötig, dass Menschen aus fremden Ländern sich in die Gesellschaft integrieren, zum Teil auch kulturell. Aber unser Toleranzbegriff und der Pluralismus verhindern das. Denn es wäre ja intolerant, von Fremden zu verlangen, sich dermaßen anzupassen. Aber wenn das nicht geschieht, also das passiert jetzt schon, müssen wir mit Polizisten reden, die da ein bisschen Einblick haben, dann entstehen Parallelgesellschaften, oder? Eigentlich ein Land im Land. Und Deutschland ist noch viel schlimmer als in der Schweiz. Und das macht eine ganze Nation brüchig. Von innen her macht sie brüchig und instabil. Und darum verheißen Fachleute Europa auch eine schwierige Zukunft. Aber wenn man Flüchtlinge integrieren könnte und wollte, man will ja auch gar nicht, aber wenn man das könnte, dann wäre das nur halb so schlimm. Denn überlegen wir mal ein paar Jahrzehnte zurück. So 60er, 70er Jahre sind sehr viele Menschen aus Italien in die Schweiz gekommen. Und ist das heute ein Problem? Nein, überhaupt nicht. Die haben sich integriert. Und ich meine, viele sind ja Schweizer geworden, haben Militärdienst geleistet, die reden Zürichdeutsch wie mir. Oder Berndeutsch, was dann halt sind. Und das hat die Schweiz sogar gestärkt und bereichert. Also die Integration ist eigentlich das A und O. Aber jetzt ist ja die Frage, ja, wie gehen wir jetzt mit dem um? Machen wir jetzt die Faust im Sack? Denken, oh, die Fremde, und haben wir Angst vor denen und sind, ich weiß auch nicht, meiden wir sie? Ich denke, wer so handelt und denkt, hat nicht verstanden, wie Gott über Ausländer denkt. Seine Liebe und Fürsorge haben wir gesehen in den alttestamentlichen Bestimmungen. Und die ist ja immer noch da. Und Gott sagt auch uns, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das gilt für alle Menschen, die da sind. Deine Nächsten, oder? Die hier sind. Das gilt für uns. Nicht nur für Schweizer, sondern es gilt auch für Syrer und Afghanen und Eritreer und Deutsche. Gilt für alle. Gott will, dass wir ihnen mit Liebe begegnen. Auf Augenhöhe, respektvoll. Und das ist für uns vielleicht auch ein bisschen eine Überwindung, weil wir die Sprache nicht können und so, aber das trotzdem, das sollen wir versuchen, mit Händen und Füßen. Und wir müssen uns fragen, will ich mich ärgern an den Flüchtlingen, die da sind, oder will ich mithelfen, dass sie Gottes Liebe begegnen und Jesus kennenlernen können? Und wenn ich sehe jetzt, was Ali uns erzählt hat vorher, wie er in die Schweiz gekommen ist, wie er wirklich eine große Not hatte mit seiner Familie, und jetzt hat er Jesus kennengelernt. Das bewegt mich mega. Das finde ich so etwas Schönes. Und er hat auch gesagt, oh, darf ich das sagen? Maya, seht das, er hat gesagt, die Liebe von Jesus ist für mich mehr wert als die Liebe von 1000 Müttern. Und seine Mutter war ihm extrem wichtig. Aber die Liebe Jesu ist ihm so dermaßen eingefahren. Und er hat gebetet, Jesus, ich lasse deine Hand nie mehr los. So schön. Das ist echt gewaltig. Und das dürfen wir miterleben. Und wisst ihr, es ist ja auch praktisch. Jesus hat gesagt, geht hin zu allen Nationen und macht sie zu Jüngern. Also geht hin, Nationen, lernt die Sprache, lernt die Kultur, spart mal ein bisschen, macht eine Ausbildung, dann geht hin und jetzt kommen die zu uns. Das ist ja mega praktisch. Diese Nationen kommen zu uns. Wir müssen gar nichts lernen. Ist total gut. Noch ein letzter und wichtiger Aspekt. Vor Gott sind wir alle Ausländer. Habt ihr das gewusst? Vor Gott sind wir alle Ausländer. Du bist ein Ausländer vor Gott. Das erste Buch in der Bibel beginnt so, dass die Menschen in der Gegenwart Gottes gelebt haben im Garten Eden. Sie waren damals noch Einheimische von Gott. Aber dann haben die Menschen sich von Gott abgewendet. Sie dachten, ich komme zu kurz bei Gott. Er engt mich ein, ich will selber sagen, was läuft. Und das führte zu einem Bruch. Sie haben sich von Gott weggebrochen. Und sie mussten dieses Zuhause, den Garten Eden, verlassen und wurden ausheimisch. Nicht mehr einheimisch, sondern ausheimisch. Ausländer. Und das ist bis zum heutigen Tag so geblieben. Jeder Mensch, der auf die Welt kommt, ist ein Ausländer von Gott. Es heißt, entfremdet dem Leben aus Gott. Epheser 4, Vers 18. Das ist die Situation. Aber Gott wollte uns zurückgewinnen. Er wollte, dass wir seine Liebe annehmen und wieder einheimisch werden. Und darum hat Gott Vater sein Liebstes, das er hatte, von sich gegeben und in diese Welt geschickt. In diese Welt geschickt. Er hat den größten Palast, den größten Reichtum vertauscht mit einem Bettler, mit Lumpen vergleichsweise. Und dieser Jesus ist in die Welt gekommen und hat uns 33 Jahre lang gezeigt, wie ein Leben mit Gott eigentlich aussieht, wie ein Leben grundsätzlich eigentlich wäre. Der hat nie gestritten. Liebe Kinder, denkt ihr, dass das überhaupt möglich ist? Liebe erwachsene Kinder, hey, das ist ja unglaublich. Aber es ist wahr, er hat nie gestritten, nie gelogen, nie die Nerven verloren, liebe Eltern, lieber Thomas, muss ich mir selber sagen, unglaublich, der konnte das. Nie schlecht geredet über andere. Er hat ein vollkommenes Leben geführt und dann hat er sich ans Kreuz schlagen lassen. Hat die Schuld der ganzen Menschheit mit sich genommen und hat wie eine Tür aufgemacht, dass die Schuld aus der Welt hinauskam von uns. Hat sie mit in den Tod genommen. Aber am dritten Tag ist er auferstanden. Ich finde es so genial, dass wir diese Wahrheit feiern jedes Jahr an Ostern, dass das noch gibt. Das müssen wir unbedingt fest mitziehen. Und dass dieser Jesus lebt, ist Realität. Das können wir erfahren, das kann jeder erfahren. Nämlich dann, wenn wir uns Jesus zuwenden und sagen, Jesus, schau mal, das ist meine Lebensschuld. Das sind die Dinge, die ich falsch gemacht habe. Du nimmst sie mir weg, ich danke dir. Und er vergibt sie uns, er nimmt sie weg, reinigt uns. Und dann kommt noch ein ganz entscheidender Punkt. Nämlich, ab jetzt, Jesus, will nicht mehr ich sagen, was durchgeht, sondern ich will, dass du mein Herr bist. Komm du in mein Leben. Und dann kommt er in das Leben hinein und macht es neu und macht uns zu Einheimischen vor Gott. Einheimisch sein vor Gott. Und dann dürfen wir auch die Ewigkeit einmal nach unserem Tod bei Jesus verbringen, in seiner Gegenwart. Und das ist eigentlich die wunderbarste Botschaft. Und wisst ihr, diese Botschaft ist so schön, dass jemand wie Ali vorher noch nie was von Jesus gehört, kommt und hört das und sagt, ey, das ist es. Und das wünsche ich mir, dass wir das noch viel mehr erleben dürfen. Aber auch wir, die es schon so oft gehört haben, auch die Schweizer, dass wir alle erleben dürfen, wie Menschen diese Botschaft annehmen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich würde dir von Herzen Danke sagen, dass du auf die Welt gekommen bist und dass du uns gesucht hast. Und dass du uns auch zeigen willst, wie das Zusammenleben geht. Siehst du, es ist manchmal schwierig. Das Zusammenleben zwischen verschiedenen Kulturen. Das Zusammenleben mit Menschen, die geflüchtet sind. Vielleicht auch Menschen, die gekommen sind, weil sie einfach ein besseres Leben wollen. Andere, die gekommen sind, weil sie wirklich eine Lebensnot haben. Und wir bitten dich ganz fest an dieser Stelle. Auch für unsere Regierung. Für die Schweizer Regierung, für die europäische Regierung, Herr Jesus. Bitte hilf du, gib ihnen Weisheit, dass vielleicht auch dort und da wirklich kann noch Umkehr passieren, wie man an das Problem angeht. Aber gib du uns, Herr Jesus, viel Liebe zu den Menschen, die da sind. Unsere Nächsten. Und ich danke dir für den Ali und auch den Sabir. Und wir wollen jetzt bitten miteinander für sie beide ganz speziell, dass du sie beschützt. Und ihnen hilfst zu wachsen im Glauben. Und dass noch viele können dich finden. Danke vielmals. Amen.